Gebet, Anbetung, all die verschiedenen Gebetstreffen. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich glaube, es ist allen klar, Gebet ist wichtig. Das müssen wir, glaube ich, nicht ein riesiges Gespräch darüber haben. Ich weiss nicht, ob es euch reingeht, zu beten. Oder ob es vielleicht manchmal schon eine Herausforderung ist. Oder vielleicht sogar, dass ihr einen Teil ein bisschen aufgegeben habt. Ich weiss nicht, ob ihr das Gefühl kennt, euer Gebet geht gerade so knapp in so ein Zimmertilli. Und dann hängen sie dort. Oder kommst du dir vielleicht manchmal vor, wenn du den Besenstiel nimmst und dann würdest du da ein bisschen hochtoppeln und sagen, hey, würdest du bitte mal hören? Und gleich passiert nichts anderes. Oder vielleicht erlebst du manchmal schon, dass du keine Worte mehr findest. Weil du das Gefühl hast, all die Gebete, die ich bete, die bete ich in den letzten 50 Jahren. Alles, was ich hoffe, dass sich verändert, hat sich in den letzten 10 Jahren nichts geändert. Jetzt weiss ich einfach nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ich glaube, das gehört ein bisschen dazu. Und es ist ganz spannend zu sehen, was Jesus gemacht hat. Jesus ist jeden Morgen gebeten. Im Lukas 11 ist der Vers, die Jünger haben ihn beim Betten gefunden. Und ich stelle mir das so vor. Die haben ja alle gängig am gleichen Ort geschlafen. Das hat einfach dazugehört, wenn du mit dem Rabbi, dem Lehrer unterwegs bist, in der jüdischen Kultur. Da hast du alles geteilt. Und das Ziel war, zu werden wie der Lehrer. Also schlafen die da. Und ganz am Morgen früh, bevor irgendeiner von diesen 12 Augen schon nur ein bisschen aufgetan hat, schleicht Jesus raus. Und er sucht sich ein Plätzchen neben den Wegen fort, wo er Zeit mit seinem Vater verbringt. Und irgendeiner, wenn die Sonne aufgeht, erwachen die 12 und merken, Jesus ist nicht da. Einer ist mehr und gehen ihn suchen. Und wo finden sie ihn? Beim Beten. Immer wieder. Und aus dem heraus haben die Jünger begriffen, Beten ist wichtig. Aber sie haben auch gesagt, lehr uns, wie wir beten sollen. Und ich möchte euch die Stelle aus dem Matthäus lesen. Für die, die es dann nachlesen, hier steht es nicht drin, dass die Jünger gelehrt haben, gefragt haben, wie soll man beten. Das haben sie auch beim Lukas gefragt. Aber der Kontext hat mir sonst gerade besser gepasst. Darum nehme ich jetzt gleich den. Jesus hat gesagt, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt. Dein Reich komme bald. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde, genauso wie im Himmel. Schenk uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Es ist noch vielleicht schon aufgefallen, dass ein Satz fehlt. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der fehlt. Und das ist so, einfach als Nebenbemerkung, in der Überlieferung und ältesten Handschrift ist das nicht drin. Das ändert aber nichts an der Aussage. Also da müssen wir jetzt nicht eine Bibelverständniskrise haben wegen dem. Das ist macht eigentlich nichts, weil eigentlich ist ja der Anfang am Schluss noch mal angehängt und dann ist es abgerundet. Bevor wir jetzt aber konkret auf das Gebet eingehen, das ihr auch praktisch alle auswendig kennt, hinter sie, vor sie, ja, betet jetzt gescheiter nur vor sie. Da sind wir eben Gott helfen. Also, wie hat Jesus gebetet? Es gibt nicht manches Gebet, das von Jesus konkret überliefert ist, wo Jesus geschrieben ist, wie das Jesus genau gebetet hat, ausser dem, was er dann gelehrt hat. Aber es gibt ein paar. Und in denen ist auffallend, das war einfach ein Gespräch, das er mit seinem Vater gebetet hat. Am einen Ort sagt er sogar, Vater, ich weiss, dass du mir gehört hast. Aber ich sage es einfach nochmal, dass meine Jünger zu ringsherum auch noch hören. Das ist die Beziehung, die er hatte mit dem Vater. Er hat also nicht den Besenstiel genommen und mal hochgedoppelt und gesagt, hallo Vater, willst du mal hören? Sondern er ist gekommen, auf die Schoss von seinem Vater gehockt und hat seine Herzensanliegen mit den Herzensanliegen vom Vater geteilt. Und dann durch den Tag ist er gegangen und hat gesagt, ich mache, was ich sehe, dass der Vater macht. Das ist aus dieser Beziehung heraus. Hat er gewusst, das ist der Wille von meinem Vater, jetzt kann ich umsetzen. Und da bekommt das Gebet plötzlich eine ganz andere Dimension, wo wir eben nicht mehr den Besenstiel brauchen. Sondern weil es eine enge Beziehung ist. Und Gebet ist eigentlich nichts anderes als ein tiefes Gespräch mit dem Vater, wo einfach so nebenbei erwähnt, auch noch der allmächtige, allumfassende Gott ist. Aber er ist mein Vater. Und das macht Jesus dann auch in Matthäus 7. Wer bittet, dem wird geben. Die Stelle, wo er sagt, wenn schon dir als böse Väter wisst, was euren Kind gut tut und ihnen nichts Schlechtes geht, wie viel mehr werde ich euch und wird mein Vater euch die guten Gaben geben. Das ist wieder die Vater-Kind-Beziehung. Und wenn ihr jetzt ein Bild habt von vielleicht einem schwierigen Vater, der will der Vater im Himmel das auch erlösen. Weil er nicht der schwierige Vater ist, sondern ist der liebevolle Vater, der es nur gut mit uns meint. Und da kommt mir gleich wieder etwas in den Sinn, das ich in der Uni mal gehört habe. Wir haben den Psalm 139 übersetzt. Und dort heisst es ja, in allen Übersetzungen mehr oder weniger, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und dann hat unser Hebräisch-Professor gesagt, ja, oder der Alttestamenter, das ist noch ein gefürchtiges Bild, das eigentlich heisst, du schliessst mich ein von allen Seiten, du hast die Hand oben drauf. Und mein erster Gedanke in diesem Moment war, ja, das ist gefürchtig, ausser, wenn ich weiss, der, der mich einschliesst und noch die Hand oben drauf hat, der hat nur das Beste für mich im Sinn. Das ist doch das der geborgenste Ort, den ich haben kann. Weil nichts kann hier irgendwie reinkommen, was mir nicht gut tut. Aber wenn ich das vertraue, dass Gott es wirklich gut meint und das Beste für mich will, auch dann, wenn ich es nicht verstehe und nicht einordnen kann, was läuft. Wenn ich das nicht habe, dann ist es gefürchtet, weil dann wird es plötzlich eng. Aber Gottes Hänge sind ja gross. Das ist nicht so wie meiner. Und das ist das Vertrauen, das Fundament von einem Gebetsleben, wo wir eben auf die Chance vom Vater kommen können, ist das Vertrauen. Der Vorhang ist zerrissen. Und die sich jetzt fragen, was das soll, lesen mal den 3. Mose. Was es alles gebraucht hat, für das man als Mensch hat in diesen Tempel rein dürfen. Gott ein bisschen nachkommen. Und was es dann noch alles gebraucht hat, dass der Hohepriester einmal im Jahr hat ins Allerheiligste rein dürfen. Das ist eine lange Liste, wo Gott ist heilig. Und dann war es sogar so, dass sie dem Hohepriester noch ein Seil um den Fuss gebunden haben, für den Fall, dass er irgendwo in seinem Ritual von Reinigung etwas verpasst hat, aus nicht so gut ist rausgekommen, dass sie ihn zumindest rausziehen konnten. Was hätte ja niemand rein dürfen. Das ist ein Bild, wie heilig Gott ist. Und als Jesus gestorben ist, ist der Preis von der Sünde, die uns trennt, von Gott gezahlt worden, der Vorhang ist verrissen worden. Und dort hat es plötzlich der, der nicht einmal in den Tempel rein hat dürfen und nur draussen vor der Tür gestanden ist, hat bis zum Innersten hinein gesehen. Der war plötzlich fein, in die tiefe, heilige Gegenwart von Gott zu kommen. wo Jesus gesagt, ich habe es gezahlt. All die Sachen, die im 3. Mose beschrieben sind, die müsst ihr nicht mehr erfüllen. Die habe ich jetzt genommen. Das ändert aber nichts an der Eigenschaft von Gott. Gleichzeitig ist Gott aber eben der liebevolle Vater. Und das ist auch schon im Alten Testament, wird er beschrieben als der, der tröstet, wie eine Mutter tröstet. Als einer, der die Federn ausstreckt, wie eine Glocker über ihre Bideli. Ein komplettes Bild von Geborgenheit. Er ist der, der es gut meint. Und bei Gott ist es nicht ein Widerspruch, dass er heilig und gerecht und barmherzig und gnädig ist, sondern das kommt alles zusammen. Und wenn wir auf diesem Fundament mit Gott können, unterwegs sein können, dann gibt es eine viel tiefere Beziehung. Jetzt zurück zu dem Gebet von Jesus. Es gibt ganz verschiedene Varianten. Jedes Lang, wenn man das betet hat, als Gruppe, einfach so, ja, musst du ja mitbeten, oder? Also lerne ich es halt mit. Aber. Und irgendwann habe ich angefangen zu begreifen, wie wertvoll das Gebet eigentlich ist. Und mein Herz hat ganz anders angefangen mitzubeten. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen dürfen. Ob es Wort für Wort oder Sinn für Sinn ist, spielt nicht so eine Rolle. Was ich mit dem meine, das seht ihr jetzt. Weil das Gebet hat so viele Facetten. Das ist eigentlich ein ganzes Gebetsprogramm. Es geht um das Herz und nicht um die Regeln. Unser Vater im Himmel. Sind wir zurück bei diesem Vater? Bin ich mir bewusst, dass ich ein Kind von dem allerhöchsten Gott bin? Ein geliebt, angenommenes Kind. Der Paulus beschreibt es als, wir sind adoptiert in die Familie vom Vater. Und dann stellt man sich gerne vor, ja, das ist das Kind von der 2. Klasse. Aber es geht nicht um das. Das ist nicht, was der Paulus hat gesagt, sondern was er gesagt hat, dort ist, du bist ein Wahlkind. Wenn du das Kind überkommst, kannst du nicht herauslesen, ob Gil oder Mädchen, wie es aussieht und. Aber wenn du es adoptierst, dann hast du die Wahl. Ob du jetzt das willst oder nicht. Und das ist ethisch nicht einmal falsch, wenn du sagst, das sehe ich nicht. Wir sind Wahlkinder von Gott. In diesem Sinn adoptiert. Er hat gesagt, du bist mir so viel wichtig, die Wotti. Und zwar sogar, bevor sie gegeben hat. Der gesagt, du bist mir so viel wichtig, die arbeite ich jetzt. Du bist mein Wahlkind. Geheiligt sei dein Name. Dein Reich soll kommen, dein Wille geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Und da habe ich eben dann die Anbetung reingepackt. Man kann entweder einen halben Satz sagen, geheiligt sei dein Name. Oder wir können ihn ausschmücken. Anbetung. Ihn verherrlichen. Das können ja Lieder sein. Müssen aber nicht. Das hat wieder mit der Herzenshaltung zu tun. Ihm die Ehre zu geben. Mögt ihr noch? Geht's noch? Ich muss jetzt überlegen, ob ich die Tour mit noch mache. Aber ich glaube, ich mache sie. Eine biblische Hebräisch-Tour. Keine Angst, das Hebräische müsst ihr nicht lernen. Ich habe so nachgeschaut. Und zwar wird Anbetung in der Bibel mit verschiedenen Worten erwähnt und beschrieben. Und die sind auf Deutsch dann alle übersetzt mit Anbeten, Preisen, Loben. Das sind so die drei, die es etwa gibt. Aber die haben zum Teil wirklich auch... Im Hebräisch ist es ganz spannend. Da hat man so drei Konsonanten. Ich habe gerne gesagt, wenn ich sie lernen musste, musst du vor etwas wegnehmen und hinter etwas wegnehmen. Und dann hast du dort das Wort. Und das heisst eben meistens ganz viele verschiedene Sachen. Ein ganz pragmatisches Beispiel. Barmherzigkeit. Die drei Worte, die drei Buchstaben von Barmherzigkeit sind die gleichen drei Buchstaben wie Gebärmutter. Und das ist nicht von ungefähr. Weil die Barmherzigkeit, die eine Mutter über ihrem Kind hat, die kann niemand anders haben. Und so ist es auch mit diesen Worten. Es gibt eine Grundbedeutung, eben Loben, Preisen, Anbeten, bei allen. Und er hat es aber noch, einfach noch etwas mehr drin, wenn wir eben dann schauen, was sind die anderen Bedeutungen. Und das ist auch ein bisschen, fast wie ein Aufbau. Also ein bisschen stufenweise, etwas, das gängig intensiver wird. Das Erste ist schon da. Wir merken, dass die zum Teil sehr ähnlich tönen, aber das macht auch nichts. Und das ist einfach Danke sagen. Das kann ich mir entscheiden. Das ist eine reine Kopfsache, wo ich mir entscheide. Ich danke Gott. Und wenn ich das Gefühl habe, es geht mir schlecht, dann danke ich, dass ich genug zu essen habe, das Dach über dem Kopf, das Bett zum drinnen schlafen. Das ist etwa das Minimum, wo ich glaube, darf sagen, dass wir hier in der Schweiz praktisch alle für das dürfen danken. Und er kommt noch sicher auch noch aus anderen Sinn. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir fast immer machen im Gebet. Gott danken. Was auch immer, dass uns dann gerade in den Sinn kommt. Das Nächste ist auch eins, was bekannt ist, ja da. Und das ist mehrheitlich eben gebraucht für die Lobpreisegruppe. Machen wir jeden Sonntagmorgen, in jedem Hauskreis, in jeder Gebetsgruppe. Singen wir eins zusammen, es gehört einfach dazu. Aber das heisst auch bekennen. Also sind die Lieder nicht nur einfach, es ist schön zusammen zu singen, weil dann können wir auch irgendein Lumpenlied singen, sondern es ist ein Bekenntnis, wer ist der Gott, den ich ihn lobe. Und das andere, was es auch noch drin hat, ist die Hänge ausstrecken. Also jetzt fange ich Gott sogar an mit meinem Körper loben. Oder aufstehen, gehört alles dazu. Und zum Aufstehen, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, jetzt muss ich es mal sagen, sie hegelt mich schon lange. Ich beisse im Fall nicht. Ich esse es morgen. Aber manchmal fühle ich mich ein bisschen alleine da vorne. Und wenn man jetzt aufsteht und das Gefühl hat, ich sehe ja nicht mehr vorne, es hat da vorne ganz viele gute Plätze. Und die sind übrigens nicht nur gut, wenn man Mühe hat mit dem Sehen und Hören, die sind auch gut, wenn man schlafen will. Das habe ich nämlich im Gimmer herausgefunden, wenn du hinterst schlafst, dann sieht dich der Lehrer. Aber der Kollege in der ersten Reihe, der geschlafen hat, hat das nicht gemerkt. Und man ging darüber rüber schaut. Es kann also zwei Gründe geben, warum man zuvorderst hockt. Und der Schlaf im Gottesdienst ist sowieso der, der am meisten gesegnet ist. Gut. Gehen wir zum Nächsten. Halal. Das ist das Grundwort von Halleluja. Das ist komplette Hingabe. Oder wir können es auch mit unvernünftig übersetzen. Und da kommt mir der David in den Sinn. Der David, der tanzt vor der Bundeslade. Und seine eigene Frau, die ihm sagt, geht es eigentlich noch? Und wenn man das in die heutige Zeit übersetzt, und zwar kulturell übersetzt, nicht Wort für Wort, dann hat der David eigentlich in den Unterhosen vor der Bundeslade getanzt, weil seine Königsgewänder wären ihm sonst im Weg gewesen. Darum hat seine Frau deren reagiert und gesagt, geht es eigentlich noch? Ich sage jetzt nicht, dass ihr das alles eins zu eins umsetzen sollt. Geht gar nicht um das. Aber wenn vielleicht manchmal jemand ein bisschen unvernünftig aussieht, ist das vielleicht, weil eine tiefe Hingabe ist an Gott. Was sagt, es ist mir so gleich, was die jetzt ringsherum denken. Weil der allmächtige Gott, der mich so dermassen liebt, hat diese Anbetung verdient. Und alles andere spielt keine Rolle mehr. Das Nächste ist Schabach. Das ist die Stimme im Triumph erheben. Wir haben hier Tigers. Wenn die spielen und ein Goal schiessen, dann tönt es fein ein bisschen. Das ist das. Bei einem Hockey-Match schreien wir, was es ein Goal gegeben hat. Vielleicht können wir manchmal im Gottesdienst auch schreien, wo Jesus den Sieg hat. Noch ein grösser als das Goal der Tigers. Das ist auch ein Teil von dort, wo wir sagen, und Jesus, du bist König. Wir stimmen ein und überein mit ihm. Sagen, du hast den Sieg. Das nächste ist uns wieder eher bekannt. Samar. Das heisst Musik machen. Und ich finde es ganz spannend, wenn man die so ein bisschen ordnet. Und das ist also anhand von verschiedenen Bibelstellen, wo die Wörter alle miteinander vorkommen oder irgendwie überschneiden sind. Wie die Reihenfolge ist. Das ist nicht einfach so, so könnte es passen. Ich finde es ganz spannend, dass es erst jetzt kommt. Das Danken kommt vorher. Gott mit meinen Worten anbeten kommt vorher. Und dann kommt die Musik. Da fangen wir an zu feiern. Oder so. So ein gutes Bauernmorgen und dann kommt noch die Kapelle und dann tanzen wir noch eins. Also ich schaue die Augen zu, sonst kommt es nicht gut. Die nächste Stufe ist ein Wort, das vom Wort Knäulen kommt. Und ihr merkt die Intensität von der Hingabe, von Gott nachkommen. Oder wir können es so übersetzen mit Innehalten, Gottes Stimme hören. Und jetzt ist das Gebet nicht nur einfach, ich lobe Gott und ich sage ihm, was ich alles haben soll und doppel noch ein bisschen mit dem Besen still, sondern ich werde still und frage, was willst du? Was ist auf deinem Herz? Und vielleicht auch einfach mal ganz offen und ich sage, was willst du mir jetzt gerade sagen? Vielleicht gibt er mit einer Bibelstelle Antwort. Vielleicht mit einem Gedanken, einem Eindruck, das kann irgendetwas sein. Das können wir dann auch immer an der Bibel wieder kontrollieren. Und das Letzte, dann ist unsere hebräische Tour durch. Tehila, das kann man übersetzen mit Laudatio. Das ist ein latinisches Wort, ich weiss, aber ich gefunden, das kann man auch geistliche Lieder singen. Und das ist dann, das kannst du dir so vorstellen, wie ein Sprudelbad, wo eigentlich zu viel Wasser drinnen ist. Das fängt dann von unten hoch an zu sprudeln und das übersprudelt einfach. Oder da im rein Gotthelf-Film ist doch einer von diesen Quacksalber, der irgendetwas anrührt und dann rührt er da und den Kessel überschaumt. Ich denke, gemeint, es sei der Hagelhans, aber es ist eben nicht der, es ist ein anderer. Vielleicht weiss es jemand. Könnte man es sonst noch sagen. Also es sind nicht unbedingt Lieder, die geschrieben sind, die ich mitsinge, sondern es sind Sachen, die wirklich einfach aus meinem tiefsten Herz aus einem sprudelten Lobpreis. Wo ich so, wo einfach in dieser Gegenwart von Gott drin bin, auf dieser Chance vom Vater, die mich so tief berührt. Und jetzt merkt ihr, wie die Anbetung plötzlich viel, viel mehr umfasst als geheiligt werde dein Name. Das nimmt nichts weg von diesem Satz oder diesem halben Satz, sondern es tut einfach noch ein bisschen mehr dazu. Es ist meine Herzenshaltung drin. Es geht immer um das. Und es ist immer eine Beziehung mit zwei Richtungen. Und wenn ich nur rede, dann verpasse ich eigentlich ganz viel. Dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Ja, weiss ich denn, was sie will ist? Er meint es gut mit mir, okay. Er hat mir die Sünden vergeben. Er will, dass ich die Ewigkeit mit ihm verbringe. Das weiss ich mal. Aber weiss ich, was sie will für mich in meinem Leben jetzt in diesem Moment ist? Oder bete ich es als globale Anerkennung, die Wille soll geschehen? Das kann der erste Schritt sein vor Hingabe. Aber ich glaube, Gott wünscht sich, dass wir heranhören. Auch im Gebet. Und Gebet ist nämlich nichts anderes, als ich höre, was ist dein Wille? Und dann kann ich dem Jungen sagen, aber Vater, du hast gesagt. Das ist eine Proklamation. Nicht anklagend, sondern als ich gebe mein Herz dem Herrn. Das ist die Hingabe. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ich denke, ich weiß nicht, ich muss als Kind immer denken, ja, ist gut, das steht ja auf dem Tisch. Bis ich durch Uni gelernt habe, dass es viel, viel mehr umfasst. Und das Verständnis war nicht nur, dass ich ein bisschen Brot am Morgen auf dem Teller, sondern das Verständnis ist, Vater, gib mir alles, was ich zum Leben brauche. Gib mir Kraft, dass ich den Weizen säen kann, den Regen, dass er wächst, Kraft, dass, oder schau, dass das Gerb nicht wächst, Kraft, für ihn zu ernten, zu mahlen, zu backen, dass ich am Schluss Brot habe. Oder gib mir Kraft, dass ich arbeiten kann, dass ich das Brot in der Bäckerei kaufen kann. Das ist viel, viel mehr drin, der Tier. Das geht um meine Bedürfnisse. Die haben auch Platz beim Vater. Und ich kann sagen, schau, das drückt mich jetzt einfach. Und vielleicht auch von dem träume ich noch. Das möchte ich noch sehen. Was sagst du dazu? Und wir dürfen Gott manchmal einfach abladen. Das gehört auch hier drin. Alles, was ich zum Leben brauche, das geht auch um mein seelisches Wohl. Und das ist ihm genauso wichtig. Aber auch dann dürfen wir uns daran erinnern, dass wir immer etwas haben zum Danken. Es gibt immer etwas. Die Frage ist nur, ob wir es sehen. Aber irgendetwas finden wir. Und wenn es nur ist, ich habe Kleider zum Anlegen. Manchmal müssen wir uns auf das reduzieren, weil die Welt gerade ein bisschen trüb aussieht. Wir gehen nicht so durchsehen. Aber auch die kleinen Sachen, man denkt, ist selbstverständlich. Wir können in die Welt rausschauen und dann sehen wir, dass es nicht selbstverständlich ist. Darum sind wir im Tech hineinnehmen für die Ukraine. Weil es eben nicht selbstverständlich ist, dürfen wir dankbar sein. Und dann nimmt Jesus noch eine Runde und kehrt der ganze Fokus nochmal. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Jetzt geht es um unsere Beziehungen. Und das ist ein Thema, das wir so gerne haben. Darum haben wir das Gemeindewochenende. Haben wir Beziehungen bauen. Die sind Gott nicht gleich. Aber das Spannende finde ich, dass in diesem Gebet, wo wir so viel beten, die Vergebung, die wir überkommen, daran geknüpft ist, wie wir anderen vergeben. Und das ist nicht der einzige Ort, wo das in der Bibel ist. Und dann muss ich mir selber manchmal den Spiegel vorhalten und sagen, ups, was sagt euch Gott jetzt dazu? Es gibt gleich nichts vom Schalksknecht, wo eine ganz grosse Summe Geld ist vergeben worden. Und er hat der Kollege mit die Rechnung ist, er hat es glaube ich innerhalb von einem Monat oder zwei können abzahlen nach den normalen Tageslöhnen. Dann hat er in die Kiste geschossen und dann ist er auch in die Kiste gelandet. Aber in der Vergebung müssen wir uns bewusst sein, es macht sehr stehfrei. Der andere ist Nebensache. Und Vergebung passiert unabhängig von der anderen Person. Wenn die andere Person zu mir kommt, die mich verletzt hat und um Vergebung bittet, dann passiert Versöhnung. Das ist der nächste Schritt. Aber die Vergebung an und für sich ist mal eigentlich sehr egoistisch. Ich sage es jetzt ganz bewusst so. Weil es macht dich frei. Wenn wir nicht vergeben, dann kannst du dir das so vorstellen, du bist jeden Tag ein bisschen am Gift trinken, in der Hoffnung, dass der andere stirbt. Das ist, was wir machen, wenn wir nicht vergeben. Und das Gefühl heisst, dem kann ich nicht. Der hat mir so weh getan. Der hat mich so dermassen hintergangen. Ich kann dem doch nicht vergeben. Sonst ist er plötzlich noch frei. Nein, du wirst frei. Alles, was du machst, ist, sagst Gott, schau zum anderen. Ich weiss, du bist gerecht, wie immer das dann aussieht. Das ist das Einzige, was passiert. Und sonst bist du nämlich du, der Gefängniswärter, der vor der Gefängniszelle von diesem Typ steht und schaut, dass er ja nicht rauskommt. Und vergiss es dabei, dass du selber auch im Gefängnis stehst. Der Unterschied ist, dass du selber rauskommst. Das heisst, ich gebe der anderen Gottes Hänge. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Das ist etwas, was wir, glaube ich, nie ausgelernt haben. Es gibt immer wieder etwas, das uns dermassen häkelt, dass wir zuerst mal Mühe haben zu vergeben. Und es darf ein Prozess sein. Versteht mich nicht falsch. Ich nehme das sehr ernst. Auch in der Seelsorge. Das darf ein Prozess sein, das darf Heilung daraus fließen, aber wir müssen uns immer wieder bewusst sein, was Vergebung wirklich ist. Moment, der letzte noch. Führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Du kennst deine Wundenpunkte, du weißt, wo du auf die Nase gehst. Probier sie doch nicht mehr selber zu lösen. Bitte Gott darum, dass er dir hilft. Und auch dort wieder, ich kann es als globales Gebet beten und sagen, hilf mir einfach. Oder ich kann ganz ehrlich werden und Gott sagen, schau, Wenn ich meinen Nachbarn sehe, dann werde ich einfach wütig, weil mir die ganze Geschichte, die wir haben, zusammen in den Sinn kommt. Oder wenn ich irgendetwas, stellt euch vor, Familie und so weiter. Wenn ich eine gewisse Zeitung auftue, habe ich falsche Gedanken. Die Bandbreite ist so gross, genauso wie wir Menschen so verschieden sind. Ganz konkret, Jesus herhalten und sagen, hey, genau hier habe ich einfach ein Problem. Hilf mir. Und es gibt auch eine Ehrlichkeit. Es gibt etwas, wo ich Mühe habe, lege ich ans Licht. Und wenn es am Licht ist, hat es keine Macht mehr. Das ist ein geistliches Prinzip, nach dem können wir leben. Der Abschluss mit Lobpreis ist, glaube ich, etwas, was wir sehr schnell mal machen. Und mir ist einfach noch wichtig zu sagen, in dem allem, ihr habt jetzt, das ist ein Riesenbogen, oder? Wir können zu jedem einzelnen von denen eigentlich ein, zwei oder drei Predigten machen. Das ist mir bewusst. Und es geht mir jetzt auch nicht darum, dass ihr alles auch zerbreist, das müsst ihr nicht alles, nicht einmal Bedeutungen davon, sondern es geht mir darum, mal diesen Bogen zu spannen. Und einfach das Feingefühl von Gebet ist die tiefe Beziehung oder der Ort, wo die tiefe Beziehung zum Vater bauen wird. Es geht am Schluss um das. Also all das, was ich jetzt hier erzählt habe, könnt ihr nicht als Rezeptbüchli oder Regobüchli nehmen und dann sagen, also, Tara gesagt, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 4, 5, 6, 7, 7a. Es geht nicht um das. Es geht um die Beziehung, das Gebet, wo ich mit meinem Vater am Tisch hocke und mit ihm Gemeinschaft habe. Und wie das konkret aussieht, hängt dann ganz fest auch mit unserer Persönlichkeit zusammen. Es gibt Leute, die können am besten beten und wirklich die engste, tiefste Beziehung mit Gott aufbauen, während sie im Glätten sind. Das kann ich nicht. Obwohl ich gerne glätte. Es liegt also nicht an dem. Ich muss Tagebuch schreiben. Dann geht's. Fülle ich halt bücherweise. Ist doch gleich. Es ist der Ort, wo wir herausfinden, wo wir Gott nachkommen und ganz ehrlich werden. Mit all unseren Freuden und Ängsten und Knörz. Um das geht es. Und der drin hat übrigens sogar Wut Platz. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr merkt, dass ihr etwas habt, das euch wirklich einfach herausfordert. Oder merkt, am liebsten würde ich mal so richtig losbacken. Ich weiss, das macht mich im Emmental eigentlich nicht. Aber das Emmental hat wunderbare Wälder. Und ihr, die ja die Höger alle kennt, wisst genau, wo die Wanderwege durchgehen. Also nimmst du den Angerhocker. Und in diesen Wäldern kann man wunderbar losschreien. Mal so richtig bäcken. Und rauslassen, was da innen ist. Weil das Gute ist, Gott kann im Fall damit umgehen. Er klüpft nicht. Aber wenn wir es rauslassen, dann kann er uns berühren und heilen. Dann hast du nicht den Dampfkochtopf, den du gerne probierst, den Deckel zuzuhalten. Und eigentlich ist er kurz vor dem Explodieren. Und dann sagt Gott, ich kann nichts machen, solange du selber willst. Aber wenn du es mal rauslässt, dann kann dir dann helfen. Braucht der Wald, es tut gut. Das Ziel ist natürlich, dass wir nicht dort bleiben. Das muss ich dir aber noch anhängen. Wenn wir dann nur noch schreien, dann ist das ja nicht gut. Sondern es geht darum, dass wir Gottes Willen für unser Leben genau in diesen Situationen besser lernen kennen. Und dass eben das, er hat das Beste für mich im Sinn, nicht mehr Theorie ist, sondern dass es ganz praktisch in unserem Leben inne ist. Und wir uns von ihm können führen können. Wie das Gedicht Spuren im Sand. Du einfach kannst hinten nachlaufen. Oder nebendran. Und darauf vertrauen, dort, wo du eben zurückschauen und nur eine Spur kennst, was am schwierigsten ist, dort hat er dich noch gedreht. Du musst nicht einmal selber müssen laufen. Und bei so einem Gott wäre es ja dumm, wenn ich nicht unterordnen würde. Der, der mich durch die schwierigsten Stellen im Leben trägt. Was will ich noch mehr? So möchte ich euch einladen, euch einzulaufen auf die Gebete. Ob das jetzt die Gebetsanlässe sind, die ich am Anfang erwähnt habe, oder ob das bei euch persönlich im stillen Kämmerli ist, spielt nicht eine Rolle. Aber das Gebet ist der Ort, der uns im Leben und uns als Gemeinde durchträgt und weiterbringt. Ohne das sind wir noch schöner Verein. Weil es der einzige Ort ist, wo wir Gott ganz nachkommen und ihm unser Herz ausschütten und er aber auch sein Herz darf ausschütten. Das klingt nicht ganz gleich, wie wir uns ausschütten, aber das ist auch gut. Ich möchte zum Abschluss beten. Jesus, danke vielmals. Hast du den Preis gezahlt und hast du uns ein Beispiel gegeben, wie wir beten können. Hast du uns eine Anhebung gegeben, wie wir dem Vater dürfen nachkommen und hast du selber den Weg frei gemacht. Und ich bitte dich jetzt gleichzeitig auch, dass du uns hilfst, die Gegenwart immer wieder zu suchen. Immer wieder die Stimme zu hören, dir nachzukommen. Mitzubekommen, was dein Willen ist für uns. Ganz persönlich, aber auch als Gemeinde. Dass wir wirklich in die Hingabe dürfen reinkommen. Jesus, wir dürfen gemein werden, wo wirklich einfach immer wieder im Gebet dich sucht. Und wirklich darf darauf vertrauen, mal du leitest, du führst. Und bei dir dürfen wir alles abladen. Danke vielmals, ist das möglich. Und so wollen wir jetzt wirklich auch zusammen beten, so wie es Jesus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel.